Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten.
Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema chronische Schmerzen loswerden. Ganzheitlicher Ansatz Body and Mind. Und dazu habe ich mir den Body and Mind Coach, den Mobility und Bodyweight Schmerzexperten Dominik Barkow eingeladen. Grüß dich, Dominik.
Hallo Carsten, schön, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank.
Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir haben das im Vorfeld manchmal hin und her verschoben, wie es so manchmal ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass wir das Thema chronische Schmerzen darüber hinaus sprechen werden. Du entwickelst ja unter anderem auch gesunde Routinen, da wird es dann nachher auch vielleicht das ein oder andere Mal drum gehen, wie zum Beispiel Meditation, Achtsamkeit und du schaust über den Tellerrand hinaus. Es dreht sich also nicht nur ums Bewegungskontext, sondern über das ganze Thema Body and Mind. Erste Frage, Dominik. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen? Warum chronische Schmerzen und Bewegung?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, man wacht ja nicht irgendwo auf und sagt, heute wäre ich Schmerzexperte und wahrscheinlich auch die wenigsten Kinder, die du fragst, hey, was willst du werden? Die sagen wahrscheinlich eher Feuerwehrmann oder Polizist, aber nicht unbedingt, ich möchte mich mit dem Thema Schmerzen befassen. Das ist bei mir tatsächlich aus der Praxis heraus entstanden. Also ich selbst hatte eine sehr, sehr lange Leidensgeschichte, die eigentlich schon sehr früh anfing. Im Endeffekt schon so im jugendlichen Alter, dass es anfing in meiner Basketballzeit, dass ich Probleme mit den Schienbeininnenkanten hatte, dann Probleme mit den Knien bekommen habe, seinerzeit dann noch relativ konservative Orthopäden habe aufgesucht und die dann so anfingen mit den seinerzeit leider sehr typischen Themen, schon dich mal gesund, das wird schon alles mal jung. Ja, war dann aber nicht so. Ich habe dann seinerzeit auch aufgehört mit Basketballspielen, bin eher in den Kraftbereich übergegangen, habe mich da aber auch sehr, sehr wohl gefühlt, war alles super, konnte da auch relativ schnell so in dem Kraftbereich Erfolge erzielen und habe dann aber irgendwann gemerkt, so okay, alles, was mit Knie ist, funktioniert nicht. Also Unterkörpertraining war schon echt schwierig. Bin da irgendwie nicht auf den grünen Zweig gekommen und habe dann nach meinem damaligen dualen Studium, also ich habe damals BWL studiert und in der Bank gelernt, schon so am Ende der Studienzeit bemerkt, jetzt habe ich nicht nur Knieschmerzen, ich habe auch Handgelenkschmerzen. Das mag damals auch ein mechanisches Problem vom Bankdrücken aus gewesen sein, sondern jetzt kommen noch so ganz unangenehme Nackenschmerzen dazu. Ja. Das war tatsächlich so, dass ich die echt jeden Tag hatte, die immer schlimmer geworden sind und ich mich seinerzeit auch sehr da reingesteigert habe. Also ich dann schon gedacht habe, hey, jetzt habe ich Knieschmerzen, jetzt habe ich Handgelenkschmerzen, jetzt habe ich Nackenschmerzen, ich mache doch jeden Tag was. Ja, und das hat sich immer weiter ausgebreitet. Das ging dann irgendwann so weit, dass ich dann Schulterschmerzen hatte, also auch richtig so Richtung Impingement-Syndrom diagnostiziert wurde. Ne? Ob das jetzt das Weisheitsletzter Schluss ist, das sei aus meiner heutigen Kenntnis zumindest mal anzuzweifeln, aber konnte nicht in die Drückbewegung gehen, konnte also auch mein geliebtes Krafttraining nicht machen. Ging dann immer weiter, dass ich dann auch Probleme im Rücken, im unteren Rücken bekommen habe. Und sogar noch weiter, dass ich irgendwann dann sogar Probleme bekommen habe mit dem Verdauungstrakt. Ja, man muss dazu sagen, das war so eine Zeit im Studium, wo ich mit all meinen Freundeskreisen viel gefeiert habe. Wir waren am Wochenende viel unterwegs. Ja, wenn du freitags feiern warst, dann ging es eigentlich nur am Mittag des Samstags darum, wo man am Samstagabend nochmal feiern geht. Also hätte jetzt auch die Wochenende vielleicht seiner Zeit zur Entspannung benötigt. Habe ich aber mich nicht wirklich entspannt. Im Gegenteil, bis tief in die Nacht gefeiert. War zwar immer sozial mit allen Leuten unterwegs und auch ein gutes familiäres Umfeld. Und meine damalige Freundin ist auch meine heutige Frau. Also das war Gott sei Dank alles sehr stabil. Habe da aber gemerkt, okay, also zumindest rückblickend, das war vielleicht alles nicht so ganz gesund, was ich da gemacht habe. Und aus diesem Verdauungsproblem hat sich dann irgendwann eine Laktoseintoleranz, eine Fructoseintoleranz entwickelt. Ich hatte ein Leaky Gut. Heute kennt man den Begriff. Damals, wenn ich Leaky Gut zu einem Internisten gesagt habe, hat er gesagt, was? Leaky Gut? Keine Ahnung, was das ist. Ja? Dünndarm- und Fehlbesiedlung und habe mich dann immer mehr so in diese Schmerzthematik reingesteigert. Da kam dann Schwindel hinzu. Ja, und irgendwann war es halt so, dass ich zwar alles so weitergemacht habe wie bisher, weil ich dachte, naja, das hat ja irgendwie früher scheinbar einigermaßen funktioniert. Warum funktioniert es denn jetzt nicht mehr? Und ich da von den Ärzten, Physios, Heilpraktikern, Chiropraktoren, Osteopathen und Co. da dann auch keinen richtigen Ansatz bekommen habe, wo ich gesagt habe, hey, das führt mich weiter. Und das hat mich dann irgendwann so ein bisschen zum Umdenken gebracht. Ich weiß gar nicht, was so die tatsächliche Initialzündung war, aber ich bin über Yoga tatsächlich damals gestolpert. Habe gedacht, hey, das tut mir gut. Ich habe aber irgendwie auch keine Lust damit, irgendwie nur 65-jährigen Muddis, ohne das despektierlich zu meinen, da irgendwo als Mitte 20-Jähriger rumzuturnen. Bin von da aus dann auch auf das Thema Meditation gekommen und habe erst gedacht, Meditation ist überhaupt nicht meins. Ist ja total furchtbar. Wie kann man das können? Mein Rücken tut weh. Ich kann mich nicht konzentrieren. Der erzählt da 5 Minuten eine Geschichte, die ist tierisch langweilig. Ich komme da gar nicht hinterher, sondern bin schon in Gedanken bei meiner Einkaufsliste und was ich noch alles machen könnte. War damals halt auch sehr festgefahren in Routinen, bin ich immer noch, aber das habe ich ein bisschen aufgeweicht und habe da dann aber irgendwann den Rückschluss gezogen zu sagen, hey, magst du Meditation beispielsweise nicht, weil du es für Kokolores hältst oder magst du es nicht, weil du es nicht kannst? Und ich habe mich dann seinerzeit glücklicherweise dazu entschlossen zu sagen, ja, es war eher Letzteres. Bin dann von der Suche nach einer Alternative zu Yoga über die Movement-Szene gestolpert, seinerzeit wie so viele von uns über Ido Portal und Co. Fand diesen Ansatz einfach genial, bin dann in Mobility-Training gekommen und habe einfach bemerkt, boah, Kollege, ja, du kannst zwar irgendwie 80, 100 Kilo Bank drücken, kein Problem, zumindest wenn die Schulter das mitmacht, kannst Deadliften und Squatten, aber du kannst deine Brustwirbelsäule gar nicht bewegen. Was ist denn eigentlich mit deinen Füßen los? Ach, die funktionieren gar nicht. Übelste Plattfüße. Du kannst deine Zehen gar nicht ansteuern und, und. Also habe dann so sukzessive mir das autodidaktisch beigebracht. Habe dann angefangen, auch eine Ausbildung als Coach zu absolvieren. Bin dann überall rumgefahren und habe mich von den Leuten coachen lassen, wo ich gesagt habe, hey, da geht es mir jetzt nicht um das Schulwissen oder das Buchwissen oder was die für einen Studienabschluss haben oder was die auf ihr Klingelschild schreiben, sondern einfach mal zu gucken, wer kann mir da helfen? Wen finde ich cool? Wo glaube ich, dass wir da miteinander connecten? Also dieser Coaching-Ansatz, den man da irgendwo auch hat. Und bin dann immer mehr auf den grünen Zweig gekommen. Und je mehr ich darüber erfahren habe, desto mehr konnte ich meine Schmerzen ablösen, desto mehr Wissen ich vorher noch angehäuft habe und das am Ende geschafft habe, in die Praxis zu überführen, desto einfacher war es für mich auch zu verstehen, warum ich diese ganzen Schmerzen habe. Konnte das also so ein bisschen rückwirkend aufarbeiten. Und das hat natürlich auch irgendwann mein Umfeld gemacht. Ja, da fing es dann am Anfang an, hey, du hattest doch früher immer Nacken-Schulterschmerzen, wie gefühlt jeder Zweite, mit dem ich damals im McFit war. Ja, und die Leute haben dann gesagt, kannst du mir nicht mal ein paar Übungen zeigen? Ja, habe ich das gezeigt. Und ich hieß, hey, du machst das ja gut. Und mit dem Background, den ich mir da angesammelt hatte, beziehungsweise dann sowohl dem autodidaktischen Wissen als auch der Ausbildung im Hintergrund, habe ich dann halt angefangen, das den Leuten beizubringen. Und irgendwann war es dann statt Bekannten und Freunde, war es dann Freundesfreunde und Leute, wo ich gar nicht genau wusste, wer das war. Und dachte, hey, da ist ein Markt. Und habe dann von da aus immer meine Konzepte weiter aufgebaut und inzwischen so ein Body-Mind-Konzept, ja, dass ich dann das My-Body-Mind-Konzept aufgebaut, wo ich halt sage, das Wissen, was ich habe, ne, das fließt stetig in meine Konzeption mit rein. Da habe ich halt verschiedene Säulen, die ich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vermittle und den Leuten da im Endeffekt helfe, mit den Schmerzen umzugehen oder die gegebenenfalls sogar loszuwerden.
Mhm. Bedeutet also, dein Klientel kommt aufgrund von Schmerzen tendenziell zu dir?
Ja, die meisten, hätte ich dir bis vor ungefähr einem Jahr gesagt, die meisten schon. Dadurch, dass, glaube ich, inzwischen jetzt auch durch diese Corona-Geschichte, die Leute halt auch einfach ein bisschen offener sind, per Zoom zu arbeiten und vielleicht auch einfach mehr Zeit investieren und merken, hey, wenn ich mit mir alleine bin, dann geht es mir irgendwie nicht gut. Ne? Wenn ich mich mal nur mit mir selbst befasse und alle Podcasts durchgehört habe und Netflix durchgesäppt habe und mal so ein bisschen in mein Inneres abtauche, dann merke ich, irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht habe ich noch keine akuten, krassen Schmerzen, aber mir geht es nicht so richtig gut. Was kann ich denn mal machen? Da kommen jetzt tatsächlich relativ viele Leute zu mir auch und da freue ich mich tierisch drüber, die das Ganze eher präventiv angehen. Na klar, haben die alle so die üblichen Zwickerchen und sagen, mein Nacken tut weh und Verdauungsprobleme und ich fühle mich verspannt und ich würde eigentlich gerne die Yoga-Übung machen, aber da komme ich irgendwie gar nicht hin. Aber da geht es jetzt nicht nur um Akutpatienten, das mache ich auch. Also nicht unbedingt die Leute, die jetzt nach dem Skiunfall erstmal eine Reha machen müssen, sondern die Leute, die sagen, ich habe einen chronifizierten Schmerz. Und ich habe schon einiges probiert im medizinischen Gesundheitsbereich, komm da nicht weiter, hast du da vielleicht nicht mal eine andere Idee, wie man das ganze Thema angehen kann. Ja, und das mache ich total gerne. Also wie gesagt, um mal deine Frage zu beantworten, natürlich die Schmerzpatienten, aber Gott sei Dank halt auch Leute, die sagen, ich möchte präventiv was dagegen machen, damit ich halt erst gar nicht in diese Bredouille komme, aus dieser Notsituation heraus handeln zu müssen.
Jetzt hören ja wahrscheinlich beide Lager mit. Einmal, okay, ich möchte präventiv, ich mache meine Übungen früh am Morgen oder am Abend, um keine Schmerzen zu bekommen. Und dann gibt es natürlich welche, die sagen, ey du, immer wenn ich in eine tiefe Hocke gehe oder überhaupt mich hinknie oder eine Squat-Position, eine Kniebeuge mache, tut mir das Knie weh, wie in deinem Falle. Mhm. Wann spricht man denn, weil es geht ja um das Thema chronische Schmerzen, ab wann ist denn etwas chronisch?
Ja, das ist schon eine sehr interessante Frage, weil da gibt es Definitionen, die ich nicht so gern mag. Da geht es, glaube ich, tatsächlich um einen Zeitraum. Da spricht man in der Literatur meines Wissens von 12 Wochen, wo man jetzt sagt, okay, ab diesem Zeitpunkt ist der Schmerz chronifiziert. Ich persönlich kann mich da nicht so super mit anfreunden, weil man da einfach halt irgendeine Schablone drüber gelegt hat und gesagt hat, okay, wir haben jetzt 11 Wochen und 6 Tage, jetzt ist er noch nicht chronisch und morgen ist er dann chronisch. Ja, das ist dann halt einfach zu sagen, ich versuche irgendwo so ein grobes Schema abzuarbeiten. Das gefällt mir nicht. Ich finde die Definition schöner, wenn man sagt, wenn eigentlich keine beweglichen Schäden mehr vorhanden sind, also wenn man eigentlich davon ausgehen müsste, dass die Schmerzursache behoben sei, und man trotzdem noch mit Schmerzen zu kämpfen hat. Thema Schmerzgedächtnis, Thema, was interpretiert mein Gehirn denn da? Dann spricht man von chronischen Schmerzen. Das finde ich halt viel gesünder, diesen Ansatz. Denn niemand kann dir sagen, ob deine Wunde vielleicht nach 3 Wochen schon ausgeheilt ist und du trotzdem noch Schmerzen hast oder ob die vielleicht auch noch 16 Wochen noch vorhanden ist. Das macht es natürlich nicht einfach für einen selbst zu sagen, hey, ich habe Schmerzen, ist da denn noch irgendwas im Gewebe oder ist da nichts im Gewebe? Deswegen ist dieses Thema Schmerzen auch sehr, sehr schwierig insgesamt zu greifen für den Patienten selbst, weil er sagt natürlich, hey, ich habe Schmerzen im Knie, natürlich habe ich was im Knie. Dass das halt ganz, ganz viele andere, sowohl biomechanische Ursachen haben kann, als auch viel weiter gelagerte, also auch auf einer viel, viel tieferen Metaebene haben kann, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, erstmal aufzuklären, den Leuten erstmal zu erklären, ja, du hast vielleicht Schmerzen im Knie, aber das kann auch auf, wenn wir jetzt nur auf mechanischer Ebene sind, auf deine Fußstellung zurückzuführen sein. Vielleicht bist du gar nicht in der Lage, ein Fußgewölbe aufzurichten. Vielleicht ist dein Fuß gar nicht in der V-Form aufgefächert. Vielleicht ist aber auch deine Muskulatur gar nicht korrekt trainiert. Vielleicht ist dein Tibialis nicht okay. Vielleicht stimmt dein Sprunggelenk nicht. Vielleicht hast du nur keine Beweglichkeit. Vielleicht hast du auch zu wenig Stabilität im Knie. Vielleicht hast du auch nicht du kennst mit Sicherheit den Joint-by-Joint-Approach. Vielleicht hast du auch gar nicht die notwendige Mobilität in der Hüfte, die du benutzen kannst. Du musst das halt beispielsweise über das Knie kompensieren, also diese Kompensationsmechanismen, die man hat. Und allein den Leuten da schon mal zu erklären, wo das Ganze herkommen kann und deren Blickfeld zu öffnen, das ist schon eine ganz große Geschichte aus meiner Sicht.
Jetzt hast du gerade den Joint-by-Joint-Approach benannt. Kannst du den kurz erläutern? Weil das ist natürlich nicht bei jedem geläufig, ein Gelenk-zu-Gelenk-Ansatz.
Okay, also das ist von Boyd und Gray ein Ansatz. Und der besagt im Grunde Folgendes. Wenn ein Körperbereich beziehungsweise ein Gelenk in deinem Körper nicht richtig funktioniert, dann müssen die vor- oder nachgelagerten Gelenke die entsprechende Belastung, die dieses Gelenk normalerweise schlucken würde, kompensieren. Ja, da haben die beiden Herren sich auch eine gewisse Systematik erarbeitet, um zu sagen, welches Gelenk sollte denn eher mobil sein und welches Gelenk sollte eher stabil sein. Ja, ich lagere das manchmal noch so ein bisschen aus. Also wir reden jetzt beispielsweise, wenn wir vom Rumpf reden, ist ja der Rumpf jetzt de facto kein Gelenk. Man sollte aber durchaus auch eine gewisse Rumpfspannung haben können, um aus gewissen Positionen wieder herauskommen zu können. Ja? Nur ein Beispiel, um aus dem Hohlkreuz rauskommen zu müssen, brauchst du halt eine gewisse Rumpfkraft auch, um dich da wieder aufrichten zu können. Obwohl wissend, dass ein Hohlkreuz nicht schlecht ist. Ja? Ein Hohlkreuz kann gut sein, kann schlecht sein. Ein Sprinter braucht immer ein Hohlkreuz. Ich finde es halt immer nur sehr problematisch, wenn man beispielsweise aus so einer Position gar nicht mehr die Option hat, rauszukommen. Also zu sagen, ich kann gar nicht mehr aus dem Hohlkreuz rauskommen. Nur kurzer Exkurs zum Thema Hohlkreuz, weil viele Leute sowas wie Rundrücken und Hohlkreuz automatisch mit Schmerzen assoziieren und das überhaupt gar nicht sein muss. Und beispielsweise, um mal wieder auf den Joint-by-Joint-Approach zurückzukommen, die Brustwirbelsäule dann zum Beispiel sehr beweglich sein sollte. Und da ist schon so eine Sache, also es gibt immer so ein paar Klassiker, wo ich mit ziemlicher großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, das funktioniert bei den meisten nicht. Und eine Sache ist immer die Brustwirbelsäule. Das hat dann wieder was mit dem Thema Rundrücken zu tun. Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil wenn ich die ganze Zeit nur mit vorgebeugtem Rücken auf mein Handy gucke oder halt irgendwie mit der Geierhalsposition auf meinen Monitor starre und die entsprechende Muskulatur in der Brustwirbelsäule nicht benutze, ja, dann kommt wieder dieser Use it or lose it Effekt. Heißt, ich nutze die Muskulatur oder der Körper baut ja, auch sehr sinnvollen Mechanismen, evolutionär bedingt, einfach die Funktionalität ab, um Kraft zu sparen. Und da darf man sich am Ende nicht wundern, wenn man die Muskulatur nicht benutzt, dass sie nicht mehr vorhanden ist. Und wenn ich beispielsweise keine Bewegungsmöglichkeiten in der Brustwirbelsäule habe, mich aber trotzdem bei einem Schulterblick wie im Auto oder anderen Banalitäten umdrehen muss, ja, dann kann es halt durchaus sein, dass das entweder die Halswirbelsäule mitmachen muss oder dass die Arbeit dann in dem Fall von der Lendenwirbelsäule getragen wird. Und die Lendenwirbelsäule ist rein mechanisch gar nicht für so extrem große Rotationsbewegungen konstruiert. Ja, das ist jetzt nur ein Ansatz, den man halt fahren kann, wenn man jetzt auf dieser biomechanischen Ebene unterwegs ist.
Du hast die Brustwirbelsäule gerade thematisiert. Da habe ich im Hinterkopf natürlich auch immer die Schulterbeweglichkeit. Es gibt ja zum Beispiel auch von Boyle und Grady, haben ja auch den Functional Movement System oder das Functional Movement System entwickelt. Ja, diese 7 Tests, die man durchführen kann. Und dann gibt es noch Verfeinerungen. Und gerade die Schulterbeweglichkeit hängt ja von der Brustwirbelsäulenbeweglichkeit unter anderem ab. Was kann denn alles die Brustwirbelsäulenbeweglichkeit beeinträchtigen?
Die Brustwirbelsäulenbeweglichkeit natürlich erstmal die nicht vorhandene Rotationsbewegung an sich. Also ich sage immer, wenn du halt im Alltag ein sehr eingeschränktes Bewegungsmuster hast, also sprich nur in deinem Radius arbeitest, diese Sagittalebene, für Leute, die jetzt nicht wissen, was die Sagittalebene ist, das ist diese Ebene, die sich direkt vor deiner Brust befindet. Ja? Wir haben ja unser ganzes Leben irgendwo ein bisschen darauf konzipiert zu sagen, wir bleiben in dieser Comfortzone und alles, was wir machen, ist irgendwo vor unserem Körper. Ja, also sowohl wenn ich auf der Tastatur tippe, werde ich die natürlich nicht seitlich von meinem Körper positionieren, sondern die werde ich immer vorne auf schöner Brusthöhe positionieren. Wenn ich auf ein Handy rumtippe, gleiche Thematik. Wenn ich Auto fahre, gleiche Thematik. Auch wenn ich sage, hey, Ausgleichssportart, Fahrradfahren. Ich habe nichts gegen Fahrradfahren, ich liebe das gerne, ich mache das auch gerne. Ja? Bin ich aber trotzdem wieder so im gleichen Bewegungsmuster. Ja? Heißt, wenn ich nur in dieser Sagittalebene unterwegs bin, dann ist das schon mal schwierig. Die Brustwirbelsäule kann aber natürlich auch über andere Mechanismen mit angesteuert werden. Also auch mal aus dieser Sagittalebene ausbrechen und mal in die Frontalebene und in die Lateralebene gehen. Und das kann ich dann beispielsweise über die Schulterblattmobilität machen. Ja? Der Schulterblatt gleitet hinten gerade über den Rippenbogen. Ja, da, wo unsere Brustwirbelsäule ja dann irgendwo auch ihren Ursprung hat, hat er normalerweise eine hervorragende Gleitfähigkeit. Ja? Wenn ihr euch das Video anguckt, anstatt es am Podcast zu hören, bei YouTube, bei Carsten, dann werdet ihr sehen, dass man normalerweise das Schulterblatt ziemlich gut ansteuern kann. Sowohl nach oben, also in der Elevation, nach unten in der Depression, nach vorne in der Protraktion und nach hinten in der Retraktion. Viele Leute sind aber gar nicht in der Lage, das zu machen. Ja, das sind dann so Folgeeffekte, die man hat. Darüber hinaus beeinflusst natürlich dann auch wieder die Lendenwirbelsäule und auch die Halswirbelsäule, die Rotationsfähigkeit der Brustwirbelsäule, ne, die eingangs angesprochenen Rotationsmechanismen, aber auch das Schultergelenk an sich. Also einfach zu sagen, ich guck mal, wie das Schultergelenk in seiner Beweglichkeit vorhanden ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die da noch mit reinfließen können. Da sind wir jetzt nicht mehr bei Boyle und Gray, sondern beispielsweise bei Myers, diese myofaszialen Seitenketten, also die dann schon im Finger ansetzen, im Finger hochgehen zum Unterarm, vom Unterarm zum Ellenbogen, vom Ellenbogen hoch bis zum Schultergelenk und sogar bis am Hinterkopf ansetzen. Das kann durchaus eine Thematik sein, die die Brustwirbelsäule mit triggert, aber auch die Stufen weiter nach unten. Ja, wir sind jetzt nur im Oberkörperbereich. Wenn ich keine Hüftmobilität habe und dann trotzdem irgendwie mich bewegen will, ja, anstatt zu sagen, hey, ich mache das hier und ich versuche das hier und ich kann das aber nicht, Ja, für die Podcast-Hörer, ich bewege jetzt hier gerade sehr schwungvoll meine Hüfte und meine Brustwirbelsäule. Da muss halt irgendein Mechanismus immer versuchen auszugleichen. Und wahrscheinlich kann man dann noch 27 andere Sachen nennen, die dann biomechanisch darauf einwirken, bis runter zu den Füßen. Du und ich, wir sind ja beide Freunde des gepflegten Barfußgangs und wissen beide auch, dass Füße jetzt gar nicht mal so ganz unwichtig sind im Körper, das Fundament. Und das ist immer sehr spannend für mich auch rauszufinden, weil es ist immer schwierig zu sagen, eine Brustwirbelsäule bewegt sich nicht wegen X oder Y. Und ich habe da jetzt auch nicht die 6 oder 7 Standardtests, die ich durchführe, sondern ich gucke immer, macht dieser Test Sinn? Oder sehe ich das vielleicht schon im vorgelagerten Test? Und da habe ich auch manchmal sehr erstaunliche Sachen. Ich dann sage, hey, kenne ich so gar nicht, muss ich selbst mal überlegen, wo das herkommen könnte. Das macht diesen Job ja auch irgendwie so interessant, wenn man wie so ein kleiner Detektiv unterwegs ist und jetzt nicht sagen muss, okay, ich arbeite nur Schema F ab und gehe von A nach B, sondern ich finde halt hier immer mal wieder ein paar Schwachstellen und muss auch mal selbst überlegen und selbst ein bisschen nachforschen. Das ist sehr, sehr spannend.
Findest du bei deinen Klienten und Klientinnen Parallelen? Also jetzt haben wir die Brustwirbelsäule und du hast die Hüfte angesprochen. Also Hüftbeweglichkeit, je nachdem, wie ich den Alltag so verbringe. Na, viele haben ja den Arm auch im Alltag gar nicht mehr über Kopf. Genau. Oder sind in der tiefen Hocke. Oder benutzen ihre Gelenke, für was sie eigentlich gedacht sind. Ja. Oder hängen mal irgendwo rum. Ne? Also das frage ich dann zum Beispiel den Leuten auch in der Therapie damals, in der Sporttherapie, wann hast du das letzte Mal irgendwo rumgehangen? Na gestern. Nee, ich meine nicht auf der Couch, sondern irgendwo mit Handgriffkraft, Türrahmen, Klettergerüst oder sonst wo. Und da hört es dann häufig schon auf. Na, du, ja, Klimmzug konnte ich noch nie und hängen weiß ich nicht wo. Was sind denn so, weil du sagst, du hast nicht die immer feste Tests, eine Frage aus der Community ist unter anderem, welche Tests nutzt du in deiner Ganzkörperanalyse? Gibt es so 2, 3 Tests, wo du sagst, hey, probier die mal und wenn das nicht geht, dann hast du zumindest Potenzial, dich zu verbessern?
Ja, also erstmal muss man von vornherein sagen, es gibt jetzt nicht die Tests, genauso wenig, wie es die Übung gibt. Ja, das ist immer eine schöne Clickbait, wenn irgendwer eine Überschrift schreibt, die eine Übung gegen Rückenschmerzen. Dann solltet ihr da auf keinen Fall draufklicken, weil vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, auf die Komplexität von Schmerzen. Da kann halt kein Mensch irgendwie ein Video machen, das sowohl einen 18-Jährigen anspricht, als auch einen 80-Jährigen. Aber wenn ihr jetzt zu Hause sagt, hey, ich habe mal Lust, so ein paar Tests durchzuführen, dann arbeite ich erstens gerne mit, vergleiche das immer mit so einem Baum am Wurzelwerk. Also erstmal an den Basics und gucke erstmal, wie funktioniert denn jedes einzelne Gelenk. Und ich bin da mal ein Freund davon, das jetzt nicht nur im passiven Bewegungsradius zu erproben, sondern vor allen Dingen in der Active Range of Motion, also im aktiven Bewegungsradius, wie weit komme ich da in der ROM. Und da kannst du halt sehr gut vorgehen mit CARS, also diese, jetzt habe ich hier nur Anglizismen, also diese Controlled Articulated Rotations, was nichts anderes bedeutet als kontrollierte Gelenksrotation. Das mag ich sehr, sehr gern, weil du da mal gucken kannst, hey, wie ist denn da mein Bewegungsradius? Ja, da darfst du durchaus im Internet suchen. Da habe ich Videos gemacht. Bestimmt hat Carsten da auch mal Videos zu gemacht und haben auch viele andere gute Videos gemacht, dass man einfach mal so eine Indikation hat zu sehen, okay, was kann mein Sprunggelenk eigentlich? Was müsste meine Hüfte eigentlich können? Was müsste meine Brustwirbelsäule, meine Schulterblätter eigentlich können? Und da nicht nur zu gucken, komme ich in diesen Bewegungsradius rein, sondern, und das ist einer meiner Lieblingswörter, wie geschmeidig komme ich da rein? Weil wenn ich da reinkomme und dann schon mir der Atem stoppt, ich sage, oh Gott, ich komme da zwar irgendwie rein, aber schön ist das nicht. Ja, da gibt es ja auch diesen Ausspruch, ich weiß gerade gar nicht genau, wer den geprägt hat, aber you can breathe in that position, you don't own that position. Kommt, glaube ich, auch so von Ido oder so. Also wenn du da nicht mehr atmen kannst entspannt, dann ist das wahrscheinlich auch keine Position, die du im Alltag einnehmen wirst und wo der Körper dann im Zweifel darauf zurückgreifen wird. Also das wäre Nummer 1, die CARS. Dann gehe ich sehr, sehr gerne nochmal durch die Beinvorder- und Beinrückseite. Weil erfahrungsgemäß ist da mindestens eine der beiden Seiten da sehr tight sind. Ja, das, wenn beide gleich tight sind, okay, dann hast du halt einfach nur eine geringere Beweglichkeit. Das muss jetzt auch nicht zu Schmerzen führen. Also selbst wenn beide loose sind oder es da Differenzen gibt, muss das auch nicht zwangsläufig zu Schmerzen führen. Aber da würde ich zumindest der Disbalance wegen versuchen, das Ganze anzugleichen. Und da kannst du einfach mal Folgendes machen. Ich hoffe, das ist einigermaßen erklärbar. Ja, ansonsten müsst ihr euch das bei YouTube angucken. Du kannst beispielsweise die Beinvorderseite in Form des Rectus femoris mal testen. Ja, entweder man legt sich auf den Block, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Da kannst du auch einfach in den Einbeinstand gehen. Deine Knie bilden parallel eine Linie. Du gehst nicht in das Hohlkreuz, sondern du streckst deine Hüfte und du versuchst jetzt hier mit Muskelkraft, während die Knie auf einer Höhe bleiben, die Ferse Richtung Po zu ziehen. Bei ganz vielen Leuten sieht das so aus, dass die bis hier irgendwo kommen, also für die Leute, die jetzt im Podcast sind, dass die halt irgendwo ihre Fußspitze gerade mal vom Po, vom Boden abheben können, aber nie neben einem rechten Winkel zwischen Wade und Oberschenkel schaffen, geschweige denn irgendwo noch weiter nach oben kommen. Ja, und die ersten, die dann sagen, ja, das liegt wahrscheinlich an deinen Hamstrings, die sind zu schwach, da sage ich, nee, die Hamstrings sind in der Regel nicht zu schwach, den Unterschenkel mit nach oben zu ziehen, weil das sind unter anderem die Dinger, mit denen du auch hunderte von Kilo Kreuz heben kannst. Da wirst du nicht ein Problem haben, ein paar Kilo Unterschenkel hochzuziehen, sondern dein Rectus femoris ist da so tight, ja, also der ist da so eng. Das hat jetzt übrigens auch nichts mit dem Muskelansatz zu tun, sondern auch mit der neuronalen Thematik. Ist dein Gehirn bereit, den entsprechenden Bewegungsradius freizugeben? Thema, ist da genug Sicherheit vorhanden oder interpretiert der Körper das als Gefahr? Ja, das wäre dann schon mal ein Ansatz zu sagen, okay, ich muss da vielleicht mal Richtung Stretch denken oder Active Progressive Stretching. Einer der wenigen Stretches, die ich tatsächlich empfehle, ist der Couch Stretch, wenn du da sehr, sehr eng bist. Und wenn wir jetzt nochmal auf eine dritte Übung gehen würden für die Beinrückseite, das teste ich am allerliebsten tatsächlich ab mit den Good Mornings. Also ganz, ganz einfach, durchgestreckte Beine mit geradem Rücken, einfach mal versuchen, mit durchgestreckten Beinen sich nach vorne zu beugen und mal zu gucken, okay, wie weit komme ich? Und im Endeffekt ist das so ein Test, den manche Ärzte auch machen, aber die den manchmal auch falsch machen. Die sagen einfach nur, wie kommst du mit den Fingerspitzen auf den Boden? Und das gibt, wenn du den Rücken rundest, halt erstmal keinen genauen Aufschluss darüber, ob du die Bewegung aus der Lendenwirbelsäule, aus der Brustwirbelsäule holst, ob du es vielleicht schaffst, die Schultergelenke nach oben zu ziehen oder ob deine Hüftbeweglichkeit entsprechend ist, weil deine Hamstrings das zulassen. Ja, jetzt habe ich nur drei Übungen genannt. Aber da gibt es halt so viele und so unterschiedliche Mechanismen. Ich glaube, gerade so die Beinunterseite ist, Vorder- und Rückseite ist immer sehr, sehr interessant.
Also ihr könnt ja direkt testen. Du hast gemeint, dass ich habe es nicht ganz richtig, den Couch-Stretch empfiehlst du oder empfiehlst du nicht?
Den empfehle ich. Also ich bin kein großer Freund von denen, generell nicht. Weil, das vielleicht nochmal so als kleiner Exkurs, die Leute kommen zu mir und sagen, ich bin unbeweglich, aber ich dehne mich ja. Ja, die machen dann so diesen Klassiker, auch das werde ich jetzt versuchen, nochmal zu verbalisieren, während ich das beim Video zeige, zu sagen, ich setze mich auf den Boden und versuche mal bei ausgestreckten Beinen meine Fußspitzen anzufassen und sagen, hey, ich komme da nicht hin und ich ziehe und ziehe und ziehe und ich komme da einfach nicht hin. Und da sage ich denen schon immer, hey, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. So ein schönes afrikanisches Sprichwort. Ich glaube, das habe ich sogar auch mal in deinem Podcast auch gehört gehabt.
Das hat der Franz beim Yoga, da war das nämlich auch aus dem Stand und er hatte seine Yoga-Ausbildung mit so einem kleinen Inder. Also es ist wirklich, ich muss mir das Lachen sehr verkneifen. Ich habe die Story schon mehrfach von ihm gehört, aber jedes Mal, wo er dann, er ist der Physiotherapeut und dann kommt dieser kleine Inder und fragt, hey Franz, was machst du denn da? Du ziehst, das sieht so anstrengend aus. Ja, ich versuche noch mehr in die Dehnung zu gehen. Und dann kam der Inder wieder und fragt, Franz, was machst du da? Und da war Franz schon scheinbar ein bisschen genervt und hat dann alle möglichen Muskeln aufgezählt, die er spürt. Ne? Von Soleus hinten bis zum Quadratus Lumborum, alles. Dann ist der Inder wieder weg, so nach dem Motto, okay, mit dem ist jetzt nicht gute Kirschen essen. Und dann ist er wieder hin und sagt, du Franz, das Gras wächst nicht schneller, wenn du da dran ziehst. Und da hat es bei ihm wirklich Klick gemacht und dachte, okay, dann lasse ich mal locker. Und dann hat er natürlich die Übung viel besser durchführen können. Also ja, der Spruch ist auch schon in meinen Interviews gefallen. Und es sagt so viel aus.
Ja, Carsten, das ist im Grunde aus meiner Sicht sogar ein gesellschaftliches Problem, dass die Leute denken, man muss halt immer mit Gewalt in dieses Thema reingehen und zu sagen, hey, ich versuche mit Gewalt beweglicher zu werden. Das wird im Zweifel eher in die Hose gehen, weil zu sagen, ich gebe Beweglichkeit frei und gehe da mit einer Spannung rein, also vielleicht sogar mit einer Sympathikusaktivierung, anstatt zu sagen, hey, ich gehe mal gezielt über das vegetative Nervensystem in den parasympathischen Modus, ist doch eine viel, viel effizientere Vorgehensweise, als zu sagen, ich ziehe mich da irgendwo rein. Und ich glaube, das lässt sich jetzt nicht nur auf eine Dehnung zurückführen, sondern das lässt sich auf viele Dinge im Alltag übertragen. Und deswegen sind gerade so diese Mobility-Ansätze, finde ich, so wertvoll, weil man ja da auch viel über das Thema Achtsamkeit und Co. lernen kann. Jetzt bin ich aber ein bisschen von dem eigentlich ein Thema abgewichen. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Wir waren dabei, auseinander zu klamüsern, warum ich Mobility-Training besser finde als Dehntraining. Und zwar dieser Mobility-Ansatz, der hat den Vorteil, dass diese Bewegung nicht nur passiv eingenommen wird, also nicht nur zu sagen, ich ziehe mich jetzt hier in diese Position und bleibe da und aktiviere vielleicht auch über die Atmung dann den gerade angesprochenen Parasympathikus, sondern ich sichere das Ganze muskulär ab. Sprich, ich würde jetzt in dieser Bewegung, wo ich normalerweise hinten runter an die Füße gehe und sage, ich mache das im Sitzen, würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, okay, ich probiere das Ganze mal mit einem Good Morning zu machen und schaue halt mit einem Good Morning, wie weit ich runterkomme. Weil hier habe ich auch eine Dehnung beispielsweise der Beinrückseite. Habe ich durchaus auch. Ich muss nur hier die ganze Zeit auf Spannung bleiben und komme dann von hier aus über die Rumpfkraft, über den Psoas wieder nach oben und kann mich da aufrichten. Und das kannst du auf ganz, ganz, ganz viele Bewegungen übertragen. Also dieses Mobility-Training ist sehr, sehr flexibel und hat auch darüber hinaus, abgesehen davon, dass du das muskulär absicherst und da im Zweifel sogar Verletzung vermeidest, ne? Denn was bringt es dir, wenn du sagst, ich kann meine Strukturen auf Länge bringen? Mein Gehirn weiß aber im Zweifel gar nicht, wie ich da die Muskulatur entsprechend aktivieren muss, um dann in dieser Position mich nicht zu verletzen. Ja, so ein Klassiker ist immer, wenn man da irgendwo, ich kann den jetzt tatsächlich selbst nicht, aber irgendwo Richtung Spagat geht. Ja, was bringt es mir, über eine Position hinauszukommen, in der ich gar nicht mehr in der Lage bin, das mit meinen Adduktoren abzusichern, diese Spagatposition. Im Zweifel komme ich in diese Position, rutsch irgendwo weg, sage ich mal auf Glatteis, rutsch nach außen und hole mir dann eine Verletzung. Wenn ich im Mobility-Training aber gewohnt bin, wie der Körper aus dieser Position wieder zurückkommt und wie Muskulatur entsprechend aktiviert wird, dann habe ich tatsächlich einen Benefit auch im Alltag.
Also auch hier, schaut da, ich verlinke euch da auch verschiedene Mobility Übungen in die Shownotes rein, sodass ihr da direkt testen könnt. Was nicht heißt, dass Dehnung gleich passiv schlecht ist, ne? Da fühlen sich jetzt vielleicht der andere an, Yogi, ein bisschen, ich dehne mich doch hier. Ja, Dehnung hat zum Beispiel auch bezüglich des Schmerzreizes auch eine Tolerierungsdosierung, würde ich mal, oder einen Lerneffekt. Ne? Wenn ich jetzt statisch dehne, ich liege auf dem Rücken, ziehe mein Bein gestreckt ran, irgendwann wird das unangenehm. Auch das erstmal zu tolerieren lernen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was du trainierst.
Auf jeden Fall. Also ich bin sowieso nie so asketisch unterwegs, dass ich sage, das eine ist richtig oder das andere ist falsch. Wenn du sagst, du kannst in dieser vorhin angedeuteten Position, wo du dann versuchst, nach vorne dich zu beugen und deine Zehenspitzen anfasst, du kannst ja tierisch gut entspannen. Du kannst da beispielsweise auch deinen Atem trainieren und du merkst halt diesen Stretch, der dann sehr angenehm ist. Und du entwickelst da halt eine höhere Schmerztoleranz. Oder du willst das einfach machen, weil genau das dein Ziel ist, weil du sagst, hey, ich wollte schon immer mal mit den Ellenbogen Richtung Boden kommen und daraufhin trainiere ich, dann kann so eine passive Dehnung ja durchaus auch von Vorteil sein. Also ich denke, da gibt es verschiedene Mechanismen. Da sollte sich aber jeder selbst im Klaren drüber sein, welcher Mechanismus für ihn dann der ist, den er wählen möchte. Ja? Und das sind die Grenzen ja oftmals auch fließend, gerade Mobility Training. Ja? Wenn ich gefragt werde von Leuten, die sich ja gar nicht mit auskennen, was ist denn Mobility Training? Dann bin ich, obwohl ich das sehr, sehr viel unterrichte und obwohl das eines meiner Steckenpferde ist, immer schwierig in dieser Formulierung, weil das können die vorhin angesprochenen CARS sein, es können Active Progressive Stretches sein, es können aber auch gewisse Bewegungen sein, die irgendwo schon mit in den Bodyweight-Bereich fallen. Deswegen sehr, sehr interessant das Thema und halt auch sehr vielschichtig. Deswegen aus meiner Sicht sollte man das nie vorurteilen und sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Beides hat seinen Sinn, beides hat in gewisserlei Hinsicht seine Vorteile. Man muss halt für sich selbst nur sagen, wie kann ich das für mich am besten nutzen.
Ja. Eine Frage, weil wir gerade so beim Bewegen sind, ist aus der Community, was sind denn so deine Top 5 Übungen, die jeder machen sollte? Was sind so Dinge, wo du sagst, hey, mach die an einem Tag hintereinander weg oder einzeln und dein Körper profitiert sehr, sehr gut davon?
Okay. Also wenn wir jetzt nur auf Übungsebene unterwegs sind, würde ich einfach mal von unten anfangen. Und damit fange ich bei einem der wichtigsten Themen an für mich, bei den Füßen. Einfach, weil ich genau weiß, dass die Leute im Alltag eher wenig auf ihre Fußmuskulatur achten und auch wenig auf ihre Zehen achten. Und das Thema sehr, sehr unterrepräsentiert ist. Auch wenn es da inzwischen große Bubbles und Communities gibt, gerade so diese Barfußschuh-Themen, die jetzt auch immer größer werden, die das ganze Thema sich jetzt auch immer mehr vor Augen halten. Aber in der Gesellschaft ist das, glaube ich, noch nicht ganz so angekommen, zu sagen, hey, ich fange einfach mal an mit Zehenbewegung, also mit so ein bisschen Toe-Yoga und fange dann mal an, einfach mal zu gucken, kann ich meine große Zehe ankern, kann ich meine kleine Zehe ankern und einfach mal ein bisschen mit den Zehen rumspielen. Ja, da gibt es ganz viele Videos auch im Internet, wo du tatsächlich auch so 5 Minuten Fußübungen bekommst. Und da ist schon so viel mit dabei, was die meisten Leute zum Verzweifeln bringen wird, weil die vielleicht im Zweifel auch gar nicht in der Lage sind, ihre Zehen korrekt anzusteuern oder überhaupt anzusteuern. Das kann aber ganz, ganz schnell gehen. Also da kann man relativ schnell in diese Thematik reinkommen, zu sagen, ich lasse das von meinem Gehirn wieder freischalten, weil die Muskulatur oftmals noch da ist, nur der sensorische Reiz lange nicht gegeben wurde, wenn ich meine Füße in zu enge Schuhwerk presse und eigentlich gefühlt nur 2 Mettwürste unten an den Beinen dranhängen habe. Dann muss ich die erstmal wieder aktivieren. Wenn wir da jetzt weiter hochgehen, dann würde ich schon sagen, dass die Kniestabilität beziehungsweise halt auch am Ende die Muskulatur im Beinbereich halt sehr wichtig ist. Und da würde ich jetzt gar nicht so eine fancy Übung empfehlen. Alles, was so in Richtung Kniebeugen geht, ja, das ist im Bodyweight-Bereich ja sehr vielseitig. Also wenn du jetzt sagst, um Gottes Willen, ja, Kniebeugen ist ja tierisch langweilig, aber du kannst halt mit den Kniebeugen sehr gut experimentieren. Du kannst die Schrittweite ändern. Du kannst mal irgendwo reingehen in einen Cossack-Squat und das mit irgendeiner Hüftmobilität verbinden. Du könntest aber auch reingehen und sagen, hey, wenn ich vielleicht schon im fortgeschrittenen Level bin, dann gehe ich mal irgendwo auch in einen Sissy-Squat rein, dann gehe ich mal in einen Pistol-Squat rein, dann gehe ich mal in einen Schwimm-Squat rein. Und habe da halt einfach auch die einbeinige Variante, wo ich ein bisschen mehr Stabilität mit rein. Dann würde ich eine Stufe weiter hochgehen und in die Hüfte gehen. Hüft-Cars, immer sehr, sehr schön. Also einfach zu sagen, ich mache das einbeinig, das kann ich immer und überall machen. Ich persönlich bin aber eher ein Freund davon, Hüftübungen am Boden zu machen. Also ausgehend vom Bear-Seat, einfach seine Hüfte mal zu öffnen und hier ganz einfach zu sagen, okay, ich versuche mal meine Knie den Boden berühren zu lassen, in beiden Seiten. Ich kann das Ganze auch, wenn ich die tiefe Hocke gut beherrsche, auch einfach mal aus der tiefen Hocke-Position machen. Das ist jetzt nichts, was super, super herausfordernd ist, wenn man eine gewisse Mobilität hat. Ist aber doch immer ganz gut, um einfach mal zu sagen, ich aktiviere mal meine Hüfte. Dann gerne für den Wirbelsäulen-Part die Spinal Waves, also die Wellenbewegung in der Wirbelsäule. Das wird viele ein bisschen auch für Herausforderungen stellen. Also zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in jeden einzelnen Bereich der Wirbelsäule rein und fange den mal an zu mobilisieren. Das kann man dann, wenn man das nicht so gut kann, vielleicht auch erstmal an der Wand anfangen oder vielleicht eine Variante der Jefferson Curls wählen. Ja, da sind wir dann wieder bei dem nach vorne beugen, wo wir gezielt einfach mal sagen, wir rollen unsere Wirbelsäule komplett ein. Und im oberen Part würde ich schon sagen, dass einer der größten Probleme Schulterblatt und Schultermobilität ist. Schulterblatt finde ich immer ganz gut. Diese Schulterblatt-Cars dann auch wieder, also zu sagen, ich steuere mein Schulterblatt einfach mal gezielt an und versuche das zu bewegen, weil die meisten Leute da kaum noch in der Lage zu sind. Auch wenn man das nicht kann, sollte man das in jedem Fall probieren. Da gibt es jetzt auch keine viel einfachere Einstiegsübung. Am Schulterblatt muss man tatsächlich einfach gucken, dass man da entsprechend den Input liefert, regelmäßig halt auch die Anreize liefert, um das am Ende auch übertragen zu können in die Drückbewegung, also alles, was mit Push zu tun hat, oder auch alle Übungen, die mit Pull, also die Zugbewegung zu übertragen zu tun hat. Denn das hat einen ganz, ganz großen Einfluss am Ende auch, zumindest auf mechanischer Ebene, wenn man irgendwo mit Schulterproblemen und Co. zu tun hat.
Okay, danke dafür. Ich verlinke euch die Übungen. Einige davon habe ich abgefilmt oder sogar einen Großteil davon. Zumindest als Foto oder Video packe ich euch in die Shownotes mit runter. Also auf meiner Plattform vom Functional Basics Guide findet ihr die definitiv unter der Kategorie Bewegung. Und im Podcast, YouTube und Co. schaut da in die Shownotes drunter. Wenn wir jetzt über Bewegungsroutinen sprechen, wo du ja auch Experte bist, gesunde Routinen zu entwickeln, wie schaut denn so eine Bewegungsroutine für dich aus? Wie startest du in deinen Tag?
Oh, ja, das ist tatsächlich relativ unüblich, weil mein Morgen startet erstmal mit 2 Stunden Me-Time. Das musste ich auch erstmal bei meiner Familie durchsetzen. Vielen Dank auch nochmal an meine Frau, dass sie da so tolerant ist diesbezüglich. Aber ich starte relativ früh in den Tag. Das ist natürlich auch so ein bisschen chronotypenabhängig, ob ich da tatsächlich mich jetzt quälen muss und dann mit ganz, ganz viel Elan morgens früh aufstehe oder ob ich halt einfach versuche, meinen Tag so ein bisschen umzustrukturieren. Ich starte auf jeden Fall immer erstmal mit einem großen Glas Wasser, um mich zu dehydrieren. Versuche dann meistens, mich nach draußen zu bewegen, begeben, wenn es jetzt nicht in Strömen regnet und fange dann dort an, erstmal meinen Tag zu strukturieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig zu sagen. Ich habe da eine gewisse Struktur, damit ich halt auch innerhalb des Tages nicht irgendwo in Stress gerate, weil den kann ich nicht unbedingt gebrauchen. Den hole ich mir gerne im positiven Sinne, also eher den Eustress statt den Distress. Und fange dann an, tatsächlich mich von den kleinen Gelenken zu den hohen Gelenken, großen Gelenken durchzuarbeiten mit einer sehr ausgeklügelten Mobility-Routine. Gehe da auch in Kraftbereiche rein, also komme da auch rein in die Ringe. Ne? Wenn du das vielleicht jetzt bei YouTube siehst, dann wirst du da schon die Ringe erahnen können, die da oben bei mir hängen. Finde also immer eine Hangmöglichkeit ganz essentiell und ganz wichtig. Da gibt es auch keine Ausreden, das kann jeder in irgendeiner Form bei sich zu Hause implementieren, weil ein Türrahmen wird jeder haben, ansonsten ist es eine sehr, sehr seltsame Behausung. Und fange dann von da aus meistens an, noch in komplexere Bewegungsformen überzugehen. Also dann in den Bereich Animal Moves, Primal Movement, und hier dann am Ende das Ganze abrundend mit einer Atemroutine. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob ich mich so ein bisschen hochfahren will, also eher so diese Detox-Atmung à la Wim Hof, aber da gibt es ja ganz, ganz viele Adaptionen auch von zu nehmen, oder ob ich tatsächlich eher eine passivierende Atmung brauche, wo ich sage, hey, jetzt will ich mich mal runterbringen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Arten Tools, die ich nutze und wo ich dann einfach so eine Art Werkzeugkoffer habe und sage, hey, heute passt die mehr und heute passt die andere mehr. Ja, früher hätte ich gesagt, ich muss die alle abarbeiten. Heute sage ich, ich bin da so ein bisschen mehr im Fühlen drin und ich merke selbst, das tut mir heute gut. Und beende dann das Workout im Endeffekt nochmal mit einer Meditationsroutine, die dann auch meistens nochmal beinhaltet das Thema Dankbarkeit, so ein paar Affirmationen, so ein paar Dinge, die ich für mich selbst mit auf den Schirm geholt habe, die ich jeden Tag machen möchte. Gefolgt von einer kalten Dusche und meistens dann auch noch ein sehr gutes Frühstück. Also ich mache zwar so eine kleine Art von intermittierendem Fasten, aber gehe da jetzt nicht auf diese 16 Stunden und Co., sondern komme da eher so auf 12 bis 14 Stunden und habe da gerne auch mein ausgiebiges, schönes Frühstück. Und erst danach gucke ich mal auf mein Handy. Also nicht das Typische, was die meisten machen, sozusagen aufstehen und als allererstes Nachrichten checken und auch vermeintlich sehr, sehr wichtige Sachen in den Nachrichten. Die gibt es meistens auch noch nach der Morgenroutine, die kann man dann auch noch nachlesen. Und auch die Freunde werden eigentlich gleich die Freundschaft kündigen, wenn man die WhatsApp-Nachricht nicht direkt nach dem Aufstehen beantwortet, sondern erst ein bisschen später. Und kann dann halt so sehr gezielt in den Tag starten.
Schöne Routine, sehr ähnlich wie bei mir auch. Nur, dass ich direkt unter die kalte Dusche hüpfe. Und je nachdem, ob wir draußen sind oder uns nicht früh treffen, dass ich dann auch hier mein Workout mache. Ich finde es halt, ich habe das von meiner Oma tatsächlich adaptiert. Die hat jeden, also als ich schon Enkel war, die Decke weg und dann ist die im Bett Fahrrad gefahren. Und ich dachte immer als Enkel, die hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Was macht die denn da? Und jetzt, ne, ein paar Jahre später, weiß ich, okay, es fängt beim Kreislauf an, es fängt bei der Hüfte an. Und das macht sie sogar jetzt noch. Wenn mit knapp 83 ist sie immer noch da unterwegs und bewegt sich. Hat sich halt als Routine etabliert.
Mega. Und sobald das, also das klang jetzt ja vielleicht auch, also sowohl bei dir und auch bei mir, so relativ verbissen oder perfektionistisch, was das ist. Aber so eine Routine, wenn man merkt, dass die einem gut tut. Und vor allem, wenn man die halt auch eine gewisse Zeit implementiert hat. Deswegen arbeite ich beispielsweise auch nur und ausschließlich langfristig mit Leuten, weil so Routinen meistens, man sagt so aus der Hirnforschung, so um die 60 Tage brauchen, um dann am Ende auch im Kleinhirn als Gewohnheit abgespeichert zu werden. Und wenn die einem gut tut, dann ist das halt eine richtig schöne Sache. Und dann merkt man auch, ich will die gar nicht mehr loswerden. Auch wenn das natürlich für die meisten am Anfang schwierig klingt, wenn deine normale Routine ist, aufstehen, Toilette, Kaffee, Zahnbürste reinstopfen ins Auto und dann vom Auto ins Büro hieven. Ja, dann wirst du einfach merken, wenn du halt positive Dinge in dein Leben holst, dass dein Körper auch entsprechend reagieren wird. Ne? Und inzwischen weiß man ja auch, was das alles auf hormoneller Ebene macht, einfach mal rauszugehen, einfach mal in die Sonne zu gucken und zu sagen, hey, ich tanke da halt einfach mal mehrere tausend Lumen, ist schon ein bisschen was anderes, als wenn ich in meine Glühbirne gucke oder in meine LED-Birne. Allein, was da mit dem Serotoninspiegel passiert, was mit dem Dopaminspiegel passiert, was für Prozesse da angeregt werden, auch so natürliche Prozesse, die in unserem Körper, in unserer DNA implementiert sind, einfach den Tag zu starten und da auch mit einem ganz anderen Elan und mit einer ganz anderen Energie zu starten, als so dieses typische Kaffee aufstehen, ab ins Auto.
Ja, also lass mich nochmal zusammenfassen. Also wir haben quasi das Thema chronische Schmerzen, was ja sehr komplex ist, aber aus Sicht der Bewegung höre ich raus, überhaupt erstmal in die Bewegung gehen, reinspüren, was kann ich bewegen. Dann hast du zum Beispiel ein paar Tests vorgeführt und auch gezeigt und erklärt, wie kann ich reinspüren? Und dann hast du auch die Übungen gezeigt und erklärt, was ich tun kann. Jetzt ist eine Frage aus der Community, das geht vielleicht dem einen oder anderen auch so. Ich fühle mich immer so ein bisschen steif, ein bisschen fest. Was kann ich dagegen tun?
Ja, also alle vorangegangenen Tipps kannst du da schon mal beherzigen. Nur viele Leute fangen dann schon an, wenn sie steif sind, zu sagen, jetzt habe ich Angst, jetzt bewege ich mich, da verletze ich mich doch mit Sicherheit, da brauche ich doch dann irgendwo eine ganz genaue Anleitung. Und da gibt es jetzt erstmal per se keine richtige und keine falsche Übung. Also da ermuntere ich schon mal die Leute zu sagen, je nachdem natürlich, was die für ein Krankheitsbild haben, aber zu sagen, probier dich mal an Übungen, an Bewegungen ranzutasten, hol dir im Zweifel halt einen Experten mit dazu, der das Ganze so ein bisschen kontrolliert und dir auch ein bisschen die Angst nimmt. Weil Bewegung auch immer so ein bisschen den Körper wieder lockerer macht. Selbst Krafttraining wird den Körper langfristig lockerer machen, weil da ja auch Energie abgebaut wird. Jetzt muss man sich so ein bisschen fragen, warum bin ich denn die ganze Zeit steif? Das kann natürlich zum einen jetzt nur auf diese Bewegungsmechanismen zurückzuführen sein, zum anderen aber, ich glaube, das ist ein Thema, was mindestens genauso häufig der Fall sein kann, auf das Thema Stress. Ich habe vorhin schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, es gibt ja positiven Stress, den meine ich jetzt nicht, sondern diesen Dauerstress, diese Dauerbelastung, der wir uns aussetzen. Ob wir uns dessen bewusst sind, ist nochmal eine andere Frage. Also es kann ja durchaus sein, dass ich 60 Mal am Tag aufs Handy gucke und immer meinen Instagram-Account checke und gar keine Zeit habe, jetzt die WhatsApp-Nachricht zu beantworten, sondern mir das in meinem Hinterkopf hole. Ja, und auch gerade so dieses Digital Detox mir da eigentlich helfen könnte, zu sagen, ich hole mir nicht jedes Mal den Dopamin-Kick von dem Programmierer dieser App ab, um mich da jedes Mal wieder in den sympathischen Modus zu ziehen. Denn wenn ich mein vegetatives Nervensystem jedes Mal auf den Sympathikus trimme, also sprich nicht über den Vagusnerv, es schaffe, meinen Parasympathikus zu aktivieren, dann habe ich alle Folgen, die diese Sympathikusaktivierung mit uns macht, Thema Fight or Flight oder Freeze ja inzwischen auch, was dann unter anderem auch, also neben ganz vielen anderen Sachen, dass die Sekundärfunktionen eingestellt werden, also dass meine Darmfunktionalität halt nicht mehr so hoch ist, dass mein Bronchiensystem geweitet wird, dass der Herzschlag erhöht wird, auch unter anderem die Glukoseausschüttung im Körper, ja, um Muskelkraft zu aktivieren. Denn na klar, wir stecken in einem gleichen Körper, den wir schon vor Jahrtausenden hatten. Da hat sich jetzt zwar evolutionär einiges getan, aber in unserem Körper hat sich noch nicht ganz so viel getan. Also der ist immer noch auf den Säbelzahntiger getrimmt, der da hinter der Ecke lauert. Und da kannst du dann am Ende sagen, so Freundchen, heute habe ich einen guten Tag, heute werde ich nicht dein Frühstück, sondern du wirst mein Frühstück. Also ich kämpfe gegen den oder ich renne halt weg, zu sagen, okay, das ist vielleicht die bessere Variante. Aber für beides brauche ich in jedem Fall was? Muskelkraft. Ja, ich muss Muskulatur aktivieren. In der Wildnis früher war das kein Problem, wenn ich nicht gerade aufgefressen wurde. Ja, dann ist das Thema irgendwann vom Tisch, der Säbelzahntiger ist weg, ich kann wieder runterkommen und ich habe vorhin den Energieschub auch genutzt, um den Energieschub in Bewegung, in Muskelkraft umzuwandeln und das Ganze abzubauen. Wenn ich das jetzt aber am Schreibtischstuhl habe und mein Chef ballert mir da irgendwas auf den Tisch oder ich habe 25 Mails, die ich habe, da kann ich natürlich sagen, so Chef, jetzt nehme ich dich in den Schwitzkasten und wir kämpfen oder ich sage, ich renne weg. Aber das wird sich heutzutage in der Regel nicht so besonders gut machen. Ja, und deswegen sind wir dann ziemlich gut darin, diese Stresssituation zu unterdrücken oder im Zweifel uns sogar noch abzulenken. Das meine ich dann mit diesem ständigen aufs Handy gucken, anstatt auch mal zu sagen, hey, ich komme mal ins Spüren rein, ich merke mal, ich bin vielleicht gestresst. Und ich merke mal, dass ich diesen Autopilot, der im Sympathikus im Übrigen auch aktiviert wird, versuche zu verlassen, wieder in den parasympathischen Modus komme, also da auch selbst in der Lage bin, Dinge wahrzunehmen und gucke dann mal, was mit meiner Verspannung passiert. Ja, vielleicht schaffe ich es, mich runterzufahren und die Verspannung verschwindet von ganz allein. Ja, vielleicht will mir diese Verspannung ja auch was sagen. Denn das ist ganz, ganz wichtig beim Thema Schmerzen zu verstehen. Schmerz ist immer ein Zeichen des Körpers, dass er Veränderungen möchte. Und wenn ich jetzt Verspannung mal im entferntesten Sinne auch als Schmerz mitinterpretiere, denn wenn eine Verspannung jetzt keine Schmerzen verursacht, dann wird es die meisten Leute auch nicht nerven, dann zeigt dir eigentlich der Schmerz nur, hey, hier ist das Alarmsignal, ändere bitte was. Und das ist halt wichtig zu verstehen, was muss ich ändern? Und wenn ich da überhaupt nicht geschult drin bin, weil ich jeden Tag meinen Schuh abspiele, weil ich die ganze Zeit im Autopiloten bin, dann komme ich in so einen richtig schönen Teufelskreis, der mich dann sukzessive nach unten ziehen kann. Und da einfach mal auszubrechen und zu sagen, hey, vielleicht würde es mir gut tun zu sagen, ich gucke mal aus dem Fenster, ich gucke mal in die Ferne, ja, nicht immer nur 30 Zentimeter vor meinen Augen. Ich fange vielleicht mal an, mit meiner Atmung zu experimentieren. Ich fange vielleicht einfach mal an, ein Glas Wasser zu nehmen und einen Spaziergang zu machen, anstatt diesem typischen Muster zu folgen. Wenn ich jetzt gestresst werde, dann mache ich noch mehr, dann pushe ich mich noch mehr. Ja, das ist ja dann leider so. Anstattdessen halt einfach zu sagen, hey, ich fahre mal runter und guck mal, was dann auch mit meiner Verspannung passiert.
Also das Thema Stress verlinke ich euch auch. Da habe ich auch einige Interviews und auch Übungen und Workbooks schon fertig gemacht. Also das spielt natürlich eine Rolle. Und das haben wir in der Sporttherapie damals sehr häufig erlebt, dass die Leute gerade im Herzsport, war das eine Katastrophe. Die hatten dann schon 2, 3 Stents eingebaut und dann sind die von der Arbeit 5 Minuten später gekommen, haben gesagt, so, ich muss aber schon wieder 5 Minuten eher los, weil ich im Termindruck bin. Du überlegst, warte mal, irgendwie, du hast jetzt schon einen Herzinfarkt. Irgendwie hat das nicht ganz so nachhaltig bei dir gewirkt. Ja, und der Körper spricht ja mit uns. Das hast du ja wunderschön gesagt. Der Schmerz ist quasi der Wunsch nach Veränderung.
Ja, und das ist so interessant im Grunde, wenn man sich das klar macht, auch was du sagst. Ich würde ja zum Beispiel schon mal ein gesundes Zeitmanagement implementieren. Und deswegen fange ich auch immer an zu sagen, hey, lass uns mal dein Zeitmanagement überarbeiten, weil wenn ich mir den Tag als Perfektionist so vollpacke, dass ich das nur gerade so und auch ohne Unterbrechung schaffen kann, dann fängt das schon da an. Und interessant ist auch, dass die Leute oftmals nur diesen körperlichen Problem suchen und dann gar nicht so in der Lage sind, zu realisieren oder zu begreifen, dass Schmerz und Stress auch einen ganz großen Zusammenhang hat. Und ich muss mal ein bisschen schmunzeln, wenn die Leute in meinen Coachings dann erzählen, Mensch, ich hatte einen mega stressigen Arbeitstag, war total doof und dann hatte ich mich auch morgens noch mit meinem Partner gestritten und dann hat auch noch ein Freund angerufen und hat mir irgendwas um die Ohren geworfen und genau dann kriege ich jetzt blöderweise auch noch die Rückenschmerzen. Ja? Und dann sage ich, naja, vielleicht ist es nicht genau dann, sondern genau deswegen. Ja, also vielleicht ist das auch die Ursache. Denn wenn man Schmerzen unter der Brille des Biopsychosozialmodells betrachtet, und das ist das, was ich auch mache, dann muss man sich vorstellen, dass es ein Gefäß gibt. Und erst wenn dieses Gefäß vollgelaufen ist mit negativen Einflüssen und dann am Ende droht zu überlaufen, dann wird der Körper oder beziehungsweise das Gehirn am Ende sagen, ich reagiere mit Schmerz. Ja, und dieses Gefäß muss jetzt nicht nur gefüllt sein mit, oh, ich habe eine Verletzung und da ist ein Gewebeschaden oder da ist eine Entzündung, sondern es kann genauso gefüllt sein mit, hey, ich habe heute nur 3 Stunden geschlafen, ich war super aufgeregt, ich habe mich mit meinem Partner gezofft, ich hatte Probleme bei der Arbeit, ich bin vielleicht mit meinem allgemeinen Umfeld nicht zufrieden, ich bin vielleicht gerade in einer depressiven Stimmung, ich habe mich vielleicht wenig bewegt und. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinfließen und die dann leider gesellschaftlich häufig nicht berücksichtigt werden. Und das ist immer so schade, wenn Leute dann mit chronischen Schmerzen dann doch irgendwo jedes Mal wieder hinlaufen und sagen, ich habe mich doch massieren lassen, da muss doch jetzt irgendwie mal ein Vorteil sein. Sage ich, naja gut, wenn wir halt diesen eingangs besprochenen chronischen Zeitraum von 12 Wochen beziehungsweise Gewebeschmerzen ist nicht mehr vorhanden, überschritten haben, dann sollte man zumindest mal darüber nachdenken, ob nicht die anderen Faktoren auch dafür zuständig sein können, dass dein ganzes System scheinbar sehr sensibel ist und du dann relativ schnell auf Schmerzen oder mit Schmerzen reagierst.
Ja, jetzt sind wir ja quasi im Thema Stress, Mindset, ne? Wir haben das Bewegungs Repertoire verlassen. Also ihr merkt, chronischer Stress hat viele, viele verschiedene Facetten aus verschiedenen Perspektiven. Und die vereinst du ja in deinem Coaching und deiner Arbeit. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe jetzt hier meine Morgenroutine. Ich bewege mich, irgendwie fühlt das linke Schulterblatt sich komisch an, das rechte ist ganz gut, das linke geht noch nicht. Fingerspitzen am Boden kann ich vergessen, bin ich noch nie runtergekommen, gibt es ja auch Leute. Und die sagen, ich habe ab und zu mal Rücken- oder Nackenschmerzen oder ganz andere Schmerzen, Gelenkschmerzen. Wie kann ich denn jetzt mit dir in Kontakt treten und von dir profitieren, mit dir zusammenarbeiten?
Also erstmal kann man das Ganze auch erstmal kostenlos machen. Ja, man kann da so ein bisschen reinschnuppern, weil ich einen YouTube-Kanal habe, wo ich dann immer versuche, sehr ausführliche Erklärvideos auch zu machen, weil es für mich immer wichtig ist, dass die Leute erstmal verstehen. Weil wenn du nicht verstehst, kannst du auch nicht umsetzen. Nur oftmals hört es dann leider auf dieser Ebene auf, dass die Leute sagen, ah, ich habe das theoretische Wissen. Und da gibt es so ein schönes Zitat von Gaius Rufus, das war ein römischer Philosoph. Das heißt, die Gewöhnung führt zur Fähigkeit, etwas zu tun. Die Kenntnis der Theorie dagegen nur dazu, über die Fähigkeit darüber zu reden. Ja? Also wenn du das alles weißt, aber es nicht schaffst, das Ganze in die Praxis zu implementieren, dann ist es immer erstmal herzlich wenig wert. Und deswegen kannst du dann, wenn du gesagt hast, hey, den Dominik finde ich irgendwo ganz gut, gerne mich auf meine Homepage mybodymind.de mal kontaktieren. Da ist auch so dieses komplette Konstrukt und dieses komplette Konzept mal erklärt. Aber auch liebend gerne auf Instagram, weil man da halt einfach ziemlich gut auch mal eine schnelle Frage stellen kann. Vielleicht gibt es ja für manche Themen auch einen Quickfix, wo ich sagen kann, schau dir dies mal an, schau dir das mal an. Guck vielleicht auch mal bei Carsten, der hat da schon mal schöne Videos gemacht. Also da gerne über die beiden Kanäle, sprich Homepage und Instagram kontaktieren oder aber auch gerne bei YouTube mal vorbeischauen.
Das verlinke ich euch natürlich alles unten drunter. Und wenn ihr mit Dominik Kontakt aufnimmt, dann bestellt auch liebe Grüße von Carsten, weil dann weiß er, ah, okay, da war was mit Interview und kann man das viel besser zurückverfolgen. Und wenn ihr bei YouTube, Instagram und allen anderen Social-Media-Kanälen vorbeischaut, das ist kostenfreier Content, da die Wertschätzung, einfach mal einen lieben Like, ein schönes Kommentar, eine Frage stellen oder auch abonnieren oder Nachricht schreiben und sagen, hey, danke für deine Arbeit, weil das ist die Wertschätzung für kostenfreien Content, den wir nach außen geben. Dominik, ich danke dir vielmals für die tollen Einblicke, für die praktischen Übungen, für diesen Blick über den Tellerrand. Und ich glaube, für viele es waren wieder tolle Aha-Effekte, dann sagen, ah, okay, Schmerz hat es vielschichtig, hat viele Facetten.
Genau. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Vielen lieben Dank für die netten Worte und total Spaß gemacht, wenn man auf Leute trifft, die da auch open-minded sind und sich für das Thema interessieren. Von daher vielen Dank, Carsten.
Danke dir. Alles anklicken, alles abonnieren, auch in Dominik seinen Kanal und dann gern teilen. Bis dahin, ciao Dominik.
Ciao Carsten.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.